sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Der Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch.
Die einen erleben ja vielleicht vom Elternhaus her eher ein Gottesbild, das sich negativ anfühlt und werden und rebellieren dann gegen das in einem Sinn, wo das sie es nicht wollen. Das war nicht so mein Problem gewesen, sondern mehr, ich habe plötzlich nicht mehr gewusst, stimmt's. Und das war ein Prozess gewesen, der etwa mit 13 Jahren angefangen hat, wo ich heute außerordentlich dankbar bin dafür, aber sich total schrecklich angefühlt hat. Damals, weil ich eigentlich habe wollen können glauben, aber habe plötzlich Schritt für Schritt immer weniger können.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz. «20 Jahre Live-Channel». Das feiern wir als Medienhaus am 1. Oktober mit 20 Stunden Live-Programm vom 4 Uhr am Morgen bis Mitternacht mit vielen Überraschungsgästen, Musik, Themenstunden und Live-Podcasts vor Ort. Ein so einem Podcast wird am Mittag um 12 Uhr sein. Ich werde dann eine Live-Folge von «Glaubenssache» machen mit dem Andreas Poppy Boppart über Glauben, Zweifel und Perspektivenwechsel. Du kannst live dabei sein am 1. Oktober am 12. Meld dich doch noch heute an und nimm etwas zu essen mit. Den Link findest du in den Shownotes. Ich würde mich freuen, dich dann zu sehen und mit dir zusammen am 1. Oktober diesen Anlass zu feiern. Die Schweiz ist ein reiches Land und viele von uns, die in der Schweiz aufwachsen, die können von dem profitieren. Das sieht in anderen Teilen der Welt ganz anders aus. Zum Beispiel an dem Ort, wo mein Gast aufgewachsen ist, der Paul Bruderer. Er ist als Kind in Afrika aufgewachsen und hat die Privilegien der Schweiz am Anfang nicht gekannt. Das hat ihn natürlich geprägt. Nicht nur für sein Leben, sondern auch seinen Glauben. Er erzählt uns heute von dieser Zeit, von Glaubenszweifeln und wie er den Weg zu einem Glauben an Gott zurückgefunden hat. Ich bin Karl Littli und wir tauchen heute ein in seine Glaubensreise. Heute hier in Frauenfeld, der Hauptort vom Kanton Thurgau. Und hier im Frauenfeld, da wohnt ein Mann, der, glaube ich, schon lange da daheim ist. Und du bist hier Pastor von der Viva Kirche Frauenfeld. Herzlich willkommen, Paul Bruder. Oder muss ich sagen, danke, darf ich willkommen sein bei dir. Aber im Format bist du ja willkommen, gell?
Ich freue mich einfach, mit dir zu reden, Karl.
Und ich freue mich auch, schön, dass wir das Setting so zustande bringen. Und neben dem Pastor hast du auch noch verschiedene andere Rollen. Du bist Autor, Blogger, Dozent. Also wirklich wirkst du in verschiedenen Rollen rein, wo du da vereins. Und jetzt wollen wir aber nicht auf deine Tätigkeiten vor allem sprechen, ich komme im Podcast, sondern auf deinen Glauben. Wenn du jetzt mal deinen Glauben so würdest bündeln, vielleicht in zwei, drei Sätze, kurze Sätze, wie würdest du das beschreiben, was du glaubst, Paul?
Ja, ich würde es als ein Abenteuer vom Vertrauen bezeichnen und zusammenfassen auf die beiden Worte, Abenteuer und Vertrauen. Es ist wirklich ein Abenteuer, es gibt Überraschungen, es gibt Sachen, die du entdeckst, die du noch nicht gewusst hast, die aber sich immer als etwas sehr Schönes und Herrliches erweisen. So, das ist das eine. Und das andere ist wirklich das Vertrauen. Mhm. Ich kann im Glauben wirklich dürfen, wie Boden unter den Füßen finden. Und das ist dann quasi wie ein Abenteuer, ist nicht ein Nightmare, wie sagst du auf Deutsch, ein Albtraum. Das könnte ja sein. sondern wirklich etwas, wo einfach, einfach mega cool ist. Es ist wie wenn die Welt sich öffnet und ich in die Welt reingehen kann. Im Vertrauen, dass das, was ich finde, auch wirklich schön und gut ist.
Abenteuer und Vertrauen, aber jetzt gleich auch noch die Frage, was für einen Gott glaubst du denn genau? Das wäre ja auch noch relevant zu müssen.
Also ich glaube an Gott von der Bibel. Das ist wichtig natürlich. Das ist der Gott, der sich offenbart hat in seinem Wort, in seinem Sohn, im Geist schon ausgeüsst über die, die ihm eben vertrauen. Also das wäre eigentlich ein Theismus, wie man das jetzt in der Fachsprache, ein christlicher Theismus, wie man das ausdrücken, wo der Schöpfer ist von der Welt.
Gehen wir doch ein bisschen die Geschichte rein, weil jetzt wissen wir mal, was glaubt der Paul Bruder genau, aber wie es dazu gekommen ist, das ist ja die andere Geschichte, die auch noch wichtig ist. Wir haben ja Kontakt gehabt vor dem Gespräch in Form von Sprachnachrichten und dort hast du mir unter anderem erzählt, dass du als Sohn von Missionaren aufgewachsen bist, also Menschen, die wirklich in einem anderen Land meistens die frohe Botschaft vom Evangelium, von dem Gott, von der Liebe, von der Gnade weitergeben. Das ist bei dir in dem Kontext Afrika passiert. Wie hat dich das dort mal geprägt und dein Glauben, so die Zeit im Kontinent von Afrika?
Ja, es hat zwei Sachen gehabt. Ich habe dann als Kind auch effektiv geglaubt. Ich habe den Glauben von meinen Eltern übernommen, wie sehr viele Kinder das ganz natürlich und automatisch machen. Daran ist nichts falsch. Und ich habe dort einfach erlebt, dass der Glauben auch das mit dem Abenteuer vielleicht, weil das ist einfach lässig gewesen, dort in Afrika zu leben. Ich meine, wir haben wesentlich mehr Freiheiten gehabt, wie man da in der Schweiz so hat und so. Und also das Abenteuerelement ist drin gewesen, aber auch, ich denke, dass ich gemerkt habe, das ist etwas, wo derart wichtig ist, dass meine Eltern gute Karrieren aufgegeben haben in Europa, um mit relativ wenig Geld durchs Leben durchzukommen und erheblich höhere Strapazen in verschiedenste Richtungen, um anderen Menschen da, was scheinbar so kostbar ist, auch weiterzugeben. Und das habe ich wie mit der Muttermilch aufgenommen. Einfach die tiefe Überzeugung, es ist etwas, was sich lohnt, anderen Menschen weiterzugeben.
Vielleicht noch genau erklären, wo wir gewesen sind und was deine Eltern dort genau gemacht haben?
Ja, meine Eltern haben unter Moslems geschafft in einem kleinen Land, das Djibouti heisst. Das ist eingeklemmt zwischen Äthiopien heute und Somalien heute. Und das ist natürlich eine sehr volatile Umgebung.
Also so am Horn von Afrika?
Am Horn von Afrika.
Das Nordostafrika? So.
Ja, oder Mittel.
Mittel, ja.
Ja, einfach Ostafrika kann man sagen. Sie haben sich kennengelernt im Jemen, wo heute ein exklusives Land ist. Wir haben, geboren bin ich im heutigen Eritrea, damals noch Äthiopien. Und wir haben erlebt, dass also die Hebamme, die bei meiner Geburt geholfen hat, ist entführt worden aus dem Spital und ermordet worden.
Heftige.
Und hat zu einer Flucht geführt von den NGOs, die es gegeben hat. Und meine Eltern haben dann unter anderem auch das Land eigentlich müssen verlassen. Das ist der ganze Bürgerkrieg, im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg, wo dann Eritrea als eigenständiges Land daraus gekommen ist. Und wir haben in dem Sinn schon sehr früh verschiedenste dramatische Situationen erlebt. In Djibouti hat es auch dann einen Putschversuch gegeben, wo da hinter dem Haus geschossen war. Und
das
da bist du verwacht in der Nacht.
Das ist schon früher normal geworden, was sich so ein normaler Schweizer wie ich eigentlich gar nicht kann vorstellen, oder?
Ja, das ist ja so. Und für mich als Kind war das in dem Sinn normal gewesen, dass das einfach gewesen ist. Mein Vater hatte ein tiefes Vertrauen in Gott gehabt. Einmal ist ein Erdbeben gekommen, gell? Und ich habe das heute noch ganz real vor meiner Seele. Das war wie wenn ein riesen Lastwagen aufs Haus zufährt und du wachst auf. Also wir sind aufgewacht und das Zeug hat angefangen von der Gesteller oben runtergefallen, das Bett hat gewackelt und dann fährt der Lastwagen wieder durch den Raum durch und wieder einen raus und du stehst auf und merkst, was ist jetzt da passiert? Das Geschrei hat angefangen, so rundum und wir sind auch raus mit allen anderen und dann haben alle draußen übernachtet in der Nacht, alle Nachbarn und mein Vater hat gefunden, ja, jetzt beten wir und jetzt gehen wir wieder ins Haus rein und weiter schlafen.
So wie wenn es nicht passiert.
Ja, und ich denke heute so, hätte ich das gemacht? Ich vermutlich nicht gemacht. Ich hätte auch draußen geschlafen. Aber ich habe in meinen Eltern wirklich gemerkt, dass tiefes Vertrauen in den Gott ist, der die Welt in der Hand hat.
Hast du dich dann mehr als Afrikaner oder als Schweizer gefühlt, wenn du sagst, ich so eben dort geboren, hast du schon Erfahrungen gemacht mit der Schweiz als Bub oder ist das mehr einfach gar nicht gewesen?
Mal, unsere Eltern haben uns jedes Jahr ein bisschen in die Schweiz geschickt, um Freundschaften pflegen, die wir hier in der Schweiz haben. Wir sind jedes Jahr während der heissen Monate. Djibouti gilt als einer der heissesten Länder, die es gibt. Weil nicht nur heiss, sondern auch sehr feucht. Und wir sind jedes Jahr fast 4 Monate hier in der Schweiz gewesen. Sind in der Primarschule hier in einem Dorf, im Thurgau, im Pfin, haben bei Schweizer gelebt. Die Eltern sind meistens für etwa 2 Monate dann gekommen. Und mein Bruder und ich sind ein bisschen früher noch zurückgekommen. Wir waren die Pausenzeit. Und so haben wir uns eigentlich in 2 Welten aufgehalten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich als Afrikaner gesehen habe. Ich war auch sehr gerne in der Schweiz gewesen, aber auch gerne in Afrika.
Was hast du so für ein Gottesbild vermittelt bekommen von den Eltern? Also hast du schon gesagt, eben das Vertrauen von deinem Vater bei dieser Erdbebensituation, was er wahrscheinlich auch sonst durchgeleuchtet hat, also nicht nur generell von den Eltern, hast du dann auch so ein Bild von einem vertrauenswürdigen Gott bekommen? Oder wie würdest du in dir so malen, aus der Kindheit heraus, der Gott?
Ja, oder vielleicht fast am ehesten von einem sehr präsenten Gott, also die Gegenwart Gottes. Die haben wirklich, also du hast gespürt, die leben ständig im Bewusstsein, Gott ist da. Er ist nicht weit weg, er ist nicht einmal ein Gebet entfernt, sondern er ist einfach da und er verhebt in der Krise. Ich denke vor allem das, eben Vertrauenswürdigkeit, aber eben auch vor allem Gegenwart, das wäre so vermutlich das Wichtige an dem Gottesbild.
Ja. Du hast ja noch gesagt, dass du aus dieser Zeit vor allem 2 Sachen mitgenommen hast, die dir wichtig geworden sind. Welche 2 Sachen sind das gewesen?
Also Vertrauenswürdigkeit und Kostbarkeit. Also dass es eben so, also dass das Leben mit dem Gott und in der Versöhnung mit dem Gott etwas so kostbar ist, dass man es eben anderen Menschen weitergeben. Meine Eltern sind ja Missionar und Entwicklungshelfer. Wir haben auch eine Sprachschule aufgebaut und so weiter. Und das ist scheinbar einfach etwas, wo es der Wert ist, dass man so einen hohen Preis zahlt, dass man an so einem Ort lebt. Mhm. Ja, also Kostbarkeit und Vertrauenswürdigkeit.
Und als Teenie bist du dann aber in eine Krise gekommen. Also dein Leben war lange geprägt von, das ist wie klar, du hast den Glauben von deinen Eltern übernommen, aber irgendwann mal kommt man an den Punkt, wo man sich auch fragt, hey, was glaube eigentlich ich? Was sind die Werte, die ich mitnehmen möchte? Und dann ist da die Krise gekommen. Wieso hast du dann angefangen, auf dem so soliden Fundament zu rütteln? Ich meine, so wie du mir jetzt erzählt hast, müsste ja gar keine Frage bestehen, dass das nicht etwas Gutes wäre, oder?
Ja, tatsächlich. Wobei, ja, das ist eine sehr gute Frage, die du stellst. Also bei mir ist es einfach, die Frage plötzlich entstanden, ist es denn wahr? Und ich habe gewünscht, dass es wahr ist, weil ich es sehr positiv erlebt habe.
Mhm.
Aber wo ich plötzlich nicht mehr sicher war, gibt es denn den Gott überhaupt? Oder ist das alles eine Illusion? Oder etwas, was sich meine Eltern einfach nur vorstellen? Oder ist es nur Zufall, dass die Sachen gut gelaufen sind, wo man dafür gebetet hat und so? Und darum, ich bin in dem Sinn nicht rebellisch unterwegs gewesen. Die einen erleben ja vielleicht vom Elternhaus her eher ein Gottesbild, das sich negativ anfühlt und werden und rebellieren dann gegen das, in einem Sinn, wo das sie es nicht wollen. Das war nicht so mein Problem gewesen, sondern mehr, ich habe plötzlich nicht mehr gewusst, stimmt's.
Mhm.
Und das war ein Prozess gewesen, der etwa mit 13 Jahren angefangen hat, wo ich heute außerordentlich dankbar bin dafür, aber sich total schrecklich angefühlt hat. Damals, weil ich eigentlich wollte glauben, aber plötzlich Schritt für Schritt immer weniger können. Und das sind einfach Fragen gewesen, die plötzlich gekommen sind, bin ich gerettet, liebt mich Gott echt wirklich? Weil ich habe plötzlich angefangen zu merken, ich bin manchmal daneben, ich mache Sachen, die nicht gut sind und so. Es hat dann angefangen und ich kann mir das nicht so richtig erklären, weil wir sind dort eigentlich in einem Umfeld gewesen, wo jetzt so die wissenschaftlichen Fragen von der westlichen Kultur nicht so prominent waren. Mhm. Obschon wir natürlich auch hier in der Schweiz ja gelebt haben zum Teil, aber ich habe plötzlich angefangen zu fragen, ja, ist die Bibel denn gut überliefert worden?
Ja.
Haben die Wunder passiert? Ja, plötzlich habe ich gedacht, hat es denn überhaupt jemanden wie Jesus gegeben? Das könntest du doch einfach erfinden. Das wäre noch eine gute Erfindung, aber man könnte es ja erfinden. Das wäre ja nicht so ein Problem, oder? Habe ich gedacht. Und irgendwann habe ich dann plötzlich angefangen, mich zu fragen, ja, gibt es denn Gott überhaupt? Existiert Gott wirklich so? Die klassische Frage ist sehr existenzielle Frage für mich. Und ich habe spannenderweise dann das Gefühl gehabt, ich kann nicht über diese Fragen reden.
Also in dem Umfeld, wo du bist halt.
Ja.
Weil das wie klar ist, der Gott gibt es ja. Und wieso fängst du jetzt an zu zweifeln, oder?
Genau. Es hat viel gebraucht, bis ich angefangen habe zu reden. Also die innere Not musste ziemlich gross werden. Aber ich habe lange das in mich gefressen, muss man sagen, oder zum Teil auch verdrängt. Ich habe gedacht, die Fragen, die muss ich nicht beantworten, sie verschwinden dann einfach und die sind sehr hartnäckig da geblieben. Und es ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich zu meinen Eltern gegangen bin und mich, man kann sagen, geoutet habe.
Mhm.
Das war ein sehr schwieriger Gang gewesen, zu meinen Eltern zu gehen und ihnen zu sagen, ich glaube nicht mehr. Effektiv, ich habe den Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr glauben, ich will auch nicht mehr so glauben.
Das ist sicher noch schwierig, stelle ich mir vor, zu den Eltern gehen, wo eben Missionare, die, das sind ja wirklich Menschen, die alles gegeben haben, wo man nicht gut kann den Vorwurf machen, hey, euch ist vielleicht das Geld wichtiger gewesen als jetzt der Glaube oder eben das, die Botschaft, die haben ja für das gelebt, oder? Und nachher du, wo jetzt gerade völlig andere Wege eingeschlagen haben, wie ist das denn angekommen bei Ihnen?
Ja, das ist nicht nur einfach gewesen für meine Eltern, das ist ganz klar, aber ich habe gestaunt, die haben das können annehmen. Und ich weiss heute, sie haben eben auch da in dieser Situation Vertrauen gehabt in Jesus, ist wirklich. Und sie haben es geschluckt, sie haben es angenommen, unseren Sohn glaubt nicht mehr im Moment. Sie haben für mich gebetet, das weiss ich. Und einmal hat es dann meine Mutter verjagt. Ich mag mich sehr gut erinnern. Sie hat gesagt, Paul, kannst du nicht wenigstens beten? Und ich weiss, wenn ich gesagt habe, nein, Mami, ich kann das nicht.
Ja.
Weil ich weiss nicht, ob jemand da ist, der mich hört. Ich will zuerst wissen, gibt es denn den überhaupt? Oder der muss sich so zeigen oder offenbaren, dass ich weiss, dass es ihn gibt.
Also wirklich so eine Phase von der Findung. Was hast du denn genau geglaubt? Also eben, du hast jetzt gesagt, eben, es ist schwierig gewesen. Hast du denn noch irgendetwas geglaubt? Also ist wie klar gewesen, der Gott, der gibt es wahrscheinlich nicht. Oder hast du wieso doch auch noch etwas gehabt, wo du daran geglaubt hast? Auch wenn es vielleicht nur das Töffchen war, das du frisiert hast oder gar nicht.
Das ist, also an Rockmusik habe ich geglaubt, wenn schon. Das war die Zeit, wo ich noch hatte, auf dem Kopf.
Die Phase habe ich auch mal gehabt, ja, so ein bisschen Metal, Rock, ein bisschen das,
ja, die genau. Habe ich heute noch.
Ja, genau. Dürfen wir auch haben.
Unbedingt. Aber nein, also ich habe in dem Sinne, vermutlich würde man heute sagen, wissenschaftsgläubig gewesen. Ich habe mich doch nicht wirklich mit Wissenschaft auseinandergesetzt. Aber ich habe die Kröte geschluckt von unserer Kultur, die sagt, Wissenschaft zeigt dir, was Wirklichkeit ist. Und wenn es nicht wissenschaftlich beweisbar ist, dann gibt es das auch nicht. Ich habe irgendwie, und da weiss ich nicht, wo das herkommt. Das ist vermutlich aus der dünnen Luft von unserer westlichen Kultur. Ja. Hat sich das in mein System hinein sublimiert. Einfach denkt, die Wissenschaft hat bewiesen, Gott gibt es nicht, also gibt es ihn nicht. Und ich habe wirklich geglaubt, Christen, die an die Existenz Gottes glauben, sind dumme Menschen, sind unintelligente Menschen. Ich schäme mich heute, wenn ich das so sage, aber das habe ich da einfach wirklich so gedacht. Heute weiss ich, mitunter die intelligentesten Menschen glauben an Gott. Und zwar mit gutem Grund, nicht einfach aus dem blauen Himmel raus, so, weil sie gerade Lust haben.
Und das Spannende ist ja, dass du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, gell? Muss man auch sagen, du hast dich dann eben auch mit so Menschen auseinandergesetzt, die über das geschrieben haben, die eben genau den christlichen Glauben in dem Sinn verteidigt haben auf einer Wissens- oder Denkbasis. Die Menschen, die nennt man auch Apologeten, vielleicht für alle die das nicht verstehen. Ich glaube, wir haben es so beide definiert, dass das ein bisschen die Verteidigung vom christlichen Glauben ist. Und man kann noch
Begründung, Erklärung. Man kann es auch eine Verteidigung nennen. Das ist vielleicht ein bisschen ein negatives Wort, aber ich finde, es darf auch so genannt werden. Es ist eine Verteidigung. Also man muss ja dann wie begründen, warum glaube ich das eine und nicht das andere.
Aufgrund von Angriffen, die wahrscheinlich kommen, oder? Manchmal.
Genau. Und eigentlich kann man sagen, dass eigentlich alle grossen Religionen eine Apologie haben, eine Apologetik, eine Begründung, warum soll ich jetzt Buddhist sein und nicht Muslim? Warum soll ich Muslim sein und nicht Christ und so weiter? Und es gibt eine christliche Apologetik. Und ich habe dann eben so den Josh McDowell entdeckt, damals mit seinem dicken Schunkenbibel im Test. Und dort ist drauf gestanden, ehemaliger Atheist hat beweisen, dass der Glaube nicht wahr ist und wird Christ. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist wirklich, ich weiss noch, wie ich das gelesen habe. Und dachte, das muss ich lesen. Das wäre ja fantastisch. Mhm. Weil ich habe immer noch eigentlich glauben, aber ich bin fest entschlossen, die Wahrheit zu suchen. Mhm. Ich habe nicht irgendwie mich einfach in einem Irrtum hingeben. Und dann habe ich unter anderem natürlich den C.S. Lewis, der sehr bekannt ist, und andere sogenannte eben Apologeten kennengelernt. Und ich bin baff gewesen. Ich habe wahrscheinlich etwa 5 bis 6 Monate einfach fast nur jede Minute, die ich zur Verfügung hatte, gelesen. Ich habe Maschinenmechaniker gelernt, bin am Morgen in die Firma, in die Stifte, und sobald ich abgestempelt habe und heim bin, habe ich bis eingeschlafen, habe ich gelesen und geschrieben, gelesen, geschrieben, gelesen, geschrieben. Und es ist spannend, ich habe plötzlich angefangen zu merken, leck, Beweislage, die verhebt ja total. Die hat mich wirklich überzeugt. Und ich bin jetzt nicht mich am Überreden und mich am selber überschnurren, weil ich gerne glaube. Ich habe wirklich gemerkt, nein, Beweislage ist echt solid. Und zwar so solid, dass ich merke, das Ding ist wahr. Der Gott gibt's. Jesus hat's gegeben. Und also es hat 2 Knackpunkte gehabt. Das eine ist die Qualität der Überlieferung, insbesondere vom Neuen Testament, ist im Vergleich zu allen anderen Büchern von der Antike ausgezeichnet, wirklich, also absolut hervorragend. Das ist das eine gewesen, und die Beweislage für die Auferstehung von Jesus Christus ist bei weitem die solidere als jede andere alternative Erklärung. Und ich habe plötzlich gemerkt, in mir innen, ich glaube, es ist wahr. Und mit dem ich merke und ich glaube wirklich, dass es wahr ist. Mit dem Christentum ist auch der Glauben und das Vertrauen wieder gekommen. Ich habe mich nicht müssen überreden. Jetzt glaubst du auch noch wieder persönlich sozusagen.
Das ist wie automatisch
gekommen. Das ist mit dem, dass ich angefangen habe, merke, es ist wahr, ist auch das Vertrauen wieder gekommen. Ja.
Und der Glaube und das Gottesbild sind dann wie gefestigt worden.
Sehr.
Inwiefern hast du gerade alles wieder können dann übernehmen und hast sozusagen die Bibel als der unbezweifelte Leitfaden genommen? Oder wie würdest du jetzt so das beschreiben, dein Glauben und dein Gottesbild dort mal?
Ja, also ich habe dann, es hat eine spannende Entwicklung gegeben. Ich habe dann an die Existenz Gottes geglaubt und gemerkt, er liebt mich. Jesus Christus ist tatsächlich gestorben, auch für mich. Und ich bin zutiefst überzeugt von der Wahrheit. Also dort ist Gewissheit eigentlich der grosse Punkt, der reingekommen ist in mein Herz. Und es hat mich nie mehr verlassen. Das habe ich seitdem in mir. Aber es hat einen Punkt gehabt, der dann zu einer spannenden Weiterentwicklung im Gottesbild geführt hat, im Sinn von meiner Glaubensbiografie auch. Ich habe dann plötzlich angefangen zu merken, ich habe mich sehr mit der Frage befasst, wie steht Gott im Verhältnis zu der Dimension Zeit? Und was passiert, wenn ich bete um etwas und wie beantwortet Gott jetzt das Gebet? Und ich habe so ein starkes Bild von Gott, wenn ich möchte, dass irgendetwas Gutes passiert in meinem Leben oder im Leben von jemand anderem, dann muss Gott wie am Anfang beim Urknall ganz leicht den Start anders die Leute haben, dass es quasi über die vielen, vielen, vielen Jahre dann anders kommt bei uns. Und das hat bei mir so das Gefühl gegeben, von Gott ist, jawohl, er liebt mich, er ist real, er ist der Schöpfer, aber er ist relativ weit weg. Und man nennt das heute, kann man das einen Deismus nennen, mit einem D am Anfang. Und das ist eigentlich ein Gottesbild, das sehr viele moderne Christen eigentlich haben. Aber da ist Gott relativ weit entfernt. Er tut eine Art wie die Uhr aufziehen am Anfang beim Kosmos und lässt es laufen und zücht sich dann zurück und ist nicht anwesend im System. Er ist sehr weit weg, transzendent, würde man das nennen. Also weit weg außerhalb vom System, vom Weltall und nicht drinnen auch noch anzutreffen.
Ja, aber auch schon ein bisschen befremdend. Oder? Das hat ja nicht viel zu tun mit einem Gott, der einem das Gegenüber wäre und einen gewissen persönlichen Touch hätte. So, ja.
Genau. Und dort hat es dann etwas, was ich kennengelernt habe über das Wesen Gottes, wo ihn unwahrscheinlich näher gebracht hat, wo ich heute immer noch einfach enorm dankbar bin dafür. Und zwar, ich habe dann die Lehre kennengelernt, die wir haben in der Bibel, wo sagt, dass Gott das Universum in Existenz erhalten tut. Er allein existiert aus eigener Kraft. Darum muss man auch nicht begründen, woher kommt Gott. Er existiert aus seinem ureigensten Wesen, notwendigerweise. Und alles andere existiert nicht notwendigerweise, sondern wird erhalten durch seine erhaltende Kraft. Und plötzlich habe ich gemerkt, like, Gott ist ja unmittelbar hinter der Oberfläche sozusagen und erhält den Stuhl, wo ich drin sitze, die Naturgesetze, mein ganzes Wesen, meine Fähigkeit überhaupt zu denken, wird von ihm in Existenz erhalten. Und plötzlich ist Gott unwahrscheinlich räumlich näher gekommen, so in diesem inneren Bild. Und es ist wirklich, wie der Paulus das sagt, wir leben wie in ihm innen. Nicht wir sind Gott, das wäre ein anderes Weltbild, sondern wir leben in seiner Hand. Wirklich sehr, sehr real. Und auch jetzt, wo wir das aufnehmen, oder? Er ist gerade da und macht das überhaupt möglich. Er ist unwahrscheinlich intim verbunden mit dem System vom Weltall.
Und das hast du auch einerseits theologisch, wissenschaftlich, aber auch aus deiner eigenen Erfahrungswelt hast du das so auch können fundiert belegen, weil ich schätze dich jetzt so ein, die ganze Geschichte mit der Apologetik und so, da tust du es gerne noch durchdenken und das muss ich dann auch verheben, oder?
Also es ist eigentlich nur über einen denkerischen Weg an mich herangekommen. Ich habe dann einfach, den Wesenszug, also in der Theologie schauen wir die Wesenszüge Gottes an, oder? Und das ist ein Wesenszug, den ich kennengelernt habe und da hat dann aber sofort eine emotionale Rückwirkung auf meine Seele, weil ich ein komplett anderes Bild von der Welt vor meinem inneren Auge hatte, von einem Gott, der nicht weit weg ist am Anfang vom Kosmos, sozusagen im Deismus, sondern im Theismus, mit dem T gesprochen, haben wir Gott, der ganz, ganz nahe ist. Und da hat aber sofort eine seelische Erfahrung geworden. Von einem Gott, der wirklich nahe ist. Aber dazu hat es zuerst eine theologische Klärung gebraucht oder ein mentales neues Modell, das man muss aneignen muss.
Genau. Was hat das so ein bisschen in deinem Glauben bewegt? Du hast da mal noch ein bisschen erzählt von selber Entscheidungen treffen, dass das noch so ein wichtiger Punkt war.
Ja, ich habe dann auch gemerkt in dieser Zeit, das ist etwas, vielleicht, was ich übernommen habe, vielleicht ein bisschen von der Heim oder so von der christlichen Kultur, in der ich aufgewachsen bin, so die Aussage, Gott hat immer einen klaren Willen für jedes Detail in der Welt. Und ich habe dann gedacht, ja, und was soll ich jetzt lernen? Wer soll ich heiraten? Was soll ich heute machen? Welche Sockenfarbe soll ich anlegen? Und ich habe gedacht, ja, er hat ja immer einen Willen, er müsste mir das ja immer sagen. Und ich bin dann zum Teil echt orientierungslos gewesen. Und dann
wird wahrscheinlich auch passiv, oder? Man weiss nicht
also, so. Also wie lange wie Spiel blockiert. Hat mir ja nicht gesagt, welche Sockenfarbe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde Aussage, aber das ist wirklich mein Denken gewesen. Er informiert mich ja nicht, wie ich mich dann entscheiden soll, in all diesen verschiedenen Details vom Alltag. Und ich habe gedacht, aber eigentlich müsste er doch, weil ich will ja seinen Willen tun und so weiter. Und dort habe ich eine wichtige Entwicklung gehabt. Und dann war noch für mich, wie wenn, dort habe ich ein verurteilendes auch Gottesbild in mir innen entdeckt. Nämlich, dass Gott, wenn ich dann zufällig, er sagt mir nichts, oder? Und dann, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann haut er mir eins. Der schaut wie quasi von oben, von außen. Was macht der Paul da unten? Trifft das richtig? Nein. Weißt du, so ein bisschen eins ab die
Birne. Jetzt habe ich es nicht genau erfüllt. Jetzt, ja.
Und ich habe gemerkt, das ist nicht der Gott, den ich kennengelernt habe in der Bibel. So ist er nicht. Das ist wirklich irgendwo hergekommen. Und ich habe gemerkt, nein, wenn Gott, und das ist dann für mich ein riesen Befreiungsschlag, auch in meinem Glaubensleben. Wenn Gott möchte, dass ich etwas Spezifisches mache, sorgt er schon dafür, dass er es mir so sagt, dass ich, der Paul, check, das möchte er jetzt. Und wenn ich grundsätzlich offen bin für den Willen Gottes und er mir nichts sagt, dann sagt mir da Gott implizit oder im Prinzip sagt er mir, Paul, entscheid du. Und deine Entscheidung werde ich stützen. Ich möchte, dass du auch einfach fragst, was möchtest denn du eigentlich, Paul, und leben mal so. Und das war für mich eine riesige Befreiung.
Das würde ich ja auch decken mit den biblischen Geschichten, wo Gott den Menschen immer wieder zutraut, dass sie das Werk von ihm als seine Gefäße und Instrument weiterführen. Aber ich kann mich gut in dich reinfühlen, weil ich so eine Phase auch mal hatte. Genau das mit den Socken, wirklich am Morgen.
Auch mit den Socken? Nicht, was ist das mit den Socken?
Das, ja, ich weiss auch nicht, aber es ist auch, vielleicht ist das der Moment, wo man vielleicht denkt, was gibt es Belangloses als Socken, aber eigentlich müsste ja Gott dort drin sein und ich habe vielleicht 20 Socken zur Auswahl und das Gefühl, eigentlich theoretisch könnte ich, was ist jetzt, wenn Gott den Willen gehabt hätte, dass ich das andere Sockenpärchen angelegt hätte, als dass ich jetzt angelegt hätte, aber völlig, also nicht Irrsinn, aber es ist einfach, das macht vielleicht so ein bisschen die denkenden Leute aus, dass man dann manchmal eben auch mal zu weit denkt, oder so in dem Sinn.
Sicher durch den Verkehr mit der Garage Reusser AG. Der Podcast wird euch präsentiert von eurer Autogarage zu Winterthur und Umgebung. garagereusser.ch.
Du hast mir auch erzählt, das war wahrscheinlich so in dieser Zeit gewesen, oder vielleicht noch ein bisschen vorher, dass allgemein eben ist vieles mit deinem Glauben passiert. Und du hast mir auch von so zwei Leidenschaftskursen erzählt, von der BESI. Das ist ja so eine christliche Form von Jungschar, Pfadfinder, wo man zusammen eben in der Natur Sachen macht und die biblischen Geschichten entdeckt. Und da hat man bei dir so zwischen zwei Kursen einen Unterschied gemerkt, vom ersten zum zweiten Jahr, wo doch noch markant war?
Ja, sehr markant. Ja, ich habe mit 17 so einen Leiterkurs gemacht, einen Leiter 1 Kurs, und das war voll in meiner Zweifels- und Chaosphase. Und das war für mich persönlich auch schon ein schwieriger Kurs gewesen. Ich hatte das Buff mit mir selber auf gut Deutsch und ich habe dann das fertig gemacht und bin dann 3 Jahre später, mit 20, bin ich in Leiter 2 und bin in einer Gruppe gewesen. Und die Gruppenleiterin hat immer eine Auswertung gemacht am Schluss von dieser Woche, von dem zweiten Lager, von dieser zweiten Ausbildung, und hat mir dann etwas bekannt. Und zwar hat sie mir gesagt, Paul, ich weiss nicht, ob du das noch weisst, aber ich bin hier in dem ersten Lager auch dabei gewesen. Und du bist bei weitem der schwierigste Teilnehmer gsi von der ganzen Gruppe damals.
Ja, heftig,
und du bist Thema Nummer 1 gsi im Leiterzimmer. Wir haben nicht mehr gewusst, wie mit dir umgehen. Und als ich gehört habe, dass du in meine Gruppe zugeteilt bist, in dem zweiten Lager, wollte ich beantragen, dass man dich in eine andere Gruppe setzt. Und ich habe dann das akzeptiert, dass du in meiner Gruppe bist. Und Paul, ich möchte dir jetzt einfach sagen, du bist total verändert. Du bist so ein feiner Typ geworden und du bist der eigentlich heimliche Leiter gewesen von dieser Gruppe. Du hast auf so eine feine, gute Art, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise dominant ist, hast du einfach die Gruppe geführt. Ich kann eigentlich nichts mehr machen und ich staune einfach, was mit dir passiert ist. Jetzt, ich weiss natürlich, was passiert ist. Ich bin zurückgekommen zum Glauben an Jesus Christus. Meine Seele ist zur Ruhe gekommen. Und das hat mich unwahrscheinlich gefreut. Ich habe das nie in so einer krassen Art und Weise wahrgenommen, aber da hat jemand mich in beiden Phasen von meinem Leben, könnte man sagen, erlebt. Und das hat mich so gefreut, dass sie mich, oder wenn sie mich in eine andere Gruppe gestellt hätte ich das nie so zu hören bekommen. Mhm. Und mir ist natürlich nicht bewusst gewesen, wie schwierig ich war damals. Und mir ist auch nicht so klar gewesen, wie viel Jesus in meinem Herz gemacht hat. Und da möchte ich ihm wirklich alle ehren. Das ist wirklich mein kostbarstes Gut, dass ich darf an Jesus glauben. Ich habe noch andere Sachen, die auch gut sind in meinem Leben. Aber das ist wirklich etwas, das so einen Unterschied gemacht hat. Und ich habe darum auch, wir haben ja in unserem Umfeld, wahrscheinlich du auch, oder? Einfach auch Teenager, Menschen, auch nicht Teenager, wo da grosse seelische Schwierigkeiten gehen und höchst unangenehm sind für ihr Umfeld. Und ich habe darum wirklich immer Hoffnung. Und zwar Hoffnung nicht in mich, sondern, ich meine, sie als Leiter haben ja keinen Unterschied können machen in meinem Leben.
Mhm.
Auch wenn sie es bestimmt probiert haben. Sondern wirklich an Jesus Christus, wo den Mensch liebt und seine Seele zur Ruhe kann bringen, oder?
Ja, also offensichtlich hat da wirklich der Glaube einen Impact gehabt in dich und dich völlig wie einen Handschuh gekehrt, sonst hätte ich die Außenperspektive nicht so erkannt können.
Ich muss es wirklich so sagen, ja.
Ja, genau. Und von dort ist ja dann auch keine Frage mehr gewesen, ob du glaubst an den Gott oder ja, den Gott von der Bibel, an den christlichen, dreieinigen Gott, wie man ihn so aus diesen Geschichten Geschichten kennen, wenn man ihn kennt natürlich. Aber du hast natürlich auch schon auch noch theologische Fragen dann gehabt. Und so eine Frage war nach dem Lohn im Himmel, oder? Du hast lange wollen beweisen durch Aktivitäten, dass du dir so einen Lohn überkommst und erhoffst. Würdest du da noch ein bisschen genauer erklären, auch für jemanden, der jetzt das Konzept von Ewigkeit nicht so versteht, wie du dort in dieser Zeit das so empfunden hast? Also quasi, man muss sich etwas im Himmel verdienen. Kann auch noch ein bisschen schwierig sein, um das zu verstehen. Ja,
ja, also wir als Christen glauben, dass mit dem physischen Tod nicht das Ende vom Leben ist, sondern dass wir durch den Glauben an Jesus Christus das ewige Leben überkommen in einer neuen Schöpfung, wo kein Leid, kein Schmerz mehr da ist. Genau. Und die Frage ist ja, wie kommt man dort hin? Und ich habe lange gedacht, indem ich ein guter, Anführungs- und Schlusszeichen, guter Christ bin, tue ich mir meine Errettung in die andere, neue, ewige Welt sichern. Also das heisst, ich muss Vollgas geben als Christ, ich muss viele Kirchen, ich muss viel Zeug machen in der Kirche, ich muss möglichst wenig sündigen, wenig Fehler machen.
Also es hängt von dir ab, was du machst, oder?
Letztlich habe ich plötzlich gemerkt, ich mache so viel im Christlichen, unter anderem einfach auch, um meine Errettung, mein Heil zu sichern. Und ich habe plötzlich gemerkt, da vertraue ich ja Gott eigentlich auch nicht besonders fest. Weil die Bibel ist zutiefst überzeugt, der, der rettet, ist nicht der Mensch sich selber, sondern Gott, der den Mensch rettet. Und ich habe so wie ein Leistungschristentum in mir gefunden.
Hast du dich auch von anderen abheben, vielleicht so zum zeigen, hey, ich bin noch ein bisschen besser als du, oder?
Mein Empfinden ist nicht, dass das mein Thema war.
Mehr einfach wirklich so auf Gott hin, hey, ich würde dir gefallen.
Ja. Ich will dir etwas, eher dir Gott etwas beweisen als den Menschen. Ja, also da müsste ich nochmal tief in meiner Seele graben, um zu schauen, ob das auch nur war. Aber mein Empfinden ist nicht das. Ja.
Wie hat sich denn das verändert, so Stichwort Gnade? Weil eben, das ist ja eigentlich die Kernbotschaft von der Bibel, dass man durch Gnade errettet ist und dementsprechend auch ein ewiges Leben kann überkommen.
Ja, ich habe die Botschaft von der Gnade kennengelernt und von dem, dass Jesus der ist, der mich rettet und nicht ich durch meine frommen Leistungen. Und dann habe ich diese eben, und da gibt es eine ganze Schicht von, in der Bibel, wo man kann sagen, Gott belohnt aber die Werke, die wir machen, die guten Taten, nicht indem man uns sagt, dann wirst du gerettet. Das ist geklärt durch Jesus, durch das Vertrauen in Jesus Christus, durch den Glauben, sondern er sagt, wenn du gute Werke vollbringst, dann belohne ich dich in der Ewigkeit. Jetzt. Und Belohnung, das klingt so komisch, klingt vielleicht auch ein bisschen negativ für den Glauben. Ich weiss kein besseres Wort. Es ist das Wort, das die Bibel braucht. Eher im Sinn von, du hast im Kleinen bist du treu gewesen, hast etwas Gutes gemacht für mich und jetzt gebe ich dir mehr von dem, worin du treu gewesen bist. Das wäre vielleicht auch ein bisschen das, was Jesus für eine Sprache braucht und das könnte man jetzt als einen Lohn bezeichnen. Und ich habe plötzlich, das war auch so ein Befreiungsschlag in meinem Glaubensleben, ich habe plötzlich gemerkt, wenn ich Vollgas gebe für Jesus und in der Gemeinde und so weiter, dann tue ich dadurch nicht mein Heil sichern, sondern ich darf es machen, komplett unabhängig von dieser Frage, bin ich gerettet oder nicht. Aber Jesus sieht da und er belohnt es noch, er gibt mir noch etwas in dem Bereich, wo ich am Dienen bin. Oder wie sonst könnte man sagen, ja, es kommt überhaupt nicht darauf an, was ich mache. Ich habe das Billett in den Himmel und liegen auf die volle Haut. So. Und die Bibel motiviert uns tatsächlich wirklich mit Jesus und Vollgas zu geben, zum Beispiel im 1. Korinther Kapitel 15 am Schluss und so weiter. Wir haben, die Ewigkeit wird uns vor Augen gemalt, uns Christen, und gesagt, schau, weil die Ewigkeit so wird sein, kannst du einen Unterschied machen in der Ewigkeit, indem du heute schon auf die Ewigkeit herlebst und der Ewigkeit entsprechende Werke vollbringst, sozusagen. Und das kann, die Bibel bezeichnet das zum Teil als eine Art Lohn, wo man darf erwarten, dass es einem gibt, aber nicht, wo man einfach ein Anrecht hat drauf, so quasi. Und das hat bei mir, weil ich habe schon immer auch, ich habe nicht nur wollen mein Heil sichern, im alten Denken, sondern ich habe immer einen starken inneren Drive gehabt. Mir hat die Kirche gefallen. Ich bin gern aktiv gewesen als Leiter und in verschiedensten Sachen. Ich habe immer einen natürlichen Drive gehabt, die richtige Leidenschaft. Und ich habe plötzlich die Leidenschaft, und ich heute glaube, die hat Gott mir gegeben, natürlich, dass ich die Leidenschaft nicht mehr missbrauchen muss, um mein Heil zu sichern, sondern einfach zum Vollgas geben für Jesus und mich darauf freuen, auf das, was er mir dann eines Tages gibt. Das hat das Leistungschristentum wirklich gekillt bei mir. Und ich habe viel mehr, das war die Auswirkung, dann auch grosse Freude anfangen im Finger, an dem, was ich machen darf, weil es ist nicht so viel dran gehangen, oder? Wenn dein Heil natürlich dran hängt.
Ja, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Ja.
Ist nicht besonders viel Freude rum. Dann denkst du, ich muss das machen, oder? Ja, ja. Das
immer Stress,
nicht gut.
Oder?
Ja, das ist ein Saustress, oder? Das ist ein Riesendruck und der Druck ist komplett abgefallen, wirklich darf ich sagen. Ich darf einfach mit grosser Freude und Leidenschaft Vollgas geben heute. Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt
gewesen. Und vielleicht auch, dass man dem Gott Freude macht, oder? Also ich meine, ich stelle mir vor, er könnte sich noch freuen für jemanden, wenn er einfach Gas gibt, so quasi, hey, ich habe alles gegeben für dich, mein Sohn. Und jetzt gibst du mir das ein Stück weit auch nicht zurück, das, da wäre mir ja wieder im Gefallen und so. Aber ich meine mehr einfach als Freude, hey, cool, du brauchst das, wenn ich dich eingesetzt habe, oder?
Ja, durchaus. Man müsste jetzt vielleicht, ich habe mich ehrlich gesagt noch nie mit dieser Frage beschäftigt.
Also es wäre wie so das, was ich manchmal denke. Ja. Wenn ich mal etwas Gutes zustande bringe, dann freut er sich vielleicht dran. Dann auch.
Ja. Also er freut sich ja ganz sicher.
Aber das könnte dann ein positives Gottesbild sein.
Er freut sich auch durchaus. Auch ein Mensch, wenn er nicht ganz, weißt du, so auf Kurs genau. ist. Also,
sonst wäre es wieder so ein Leistungsgefälle. Genau. Aber wenn wir schon beim Gottesbild sind, wie hat sich du das dann dein Gottesbild prägt? Also bist du wirklich dann so an einem liebenden Gott, an einem gnädigen Gott nachgekommen?
Ja, eindeutig. Ja. Und zwar einfach gnädig für mich, weil ich habe, und das ist natürlich ein weiteres Ding, gell? Ich habe auch grobe Fehler gemacht in meinem Leben. Und ich vermute, man könnte sagen, Gnade ist eines der grossen Worte, wo immer mehr Konturen überkommt in meinem Glaubensleben, meiner Glaubensbiografie. Und in selber Zeit habe ich wirklich ganz fest angefangen zu merken, mein Leben ist nicht nur getragen von einem Gott, der mich eine Art liebt, im Sinne von, ich toleriere dich, ich erträge dich gerade so, sondern wirklich von der überwältigenden Gnade, die da ist. Weil verdient habe ich seine Gnade nicht. Im Gegenteil, ich habe etwas anderes verdient. Aber Gott erbarmt sich einem Mensch und auch mir. Und Gnade ist etwas, wo ich erlebe in meinem eigenen persönlichen Leben, auch in Vergebung von Fehlern, die ich gemacht habe. Wir Christen nennen, also es gibt ja Fehler, wo wir nicht schuldig werden an anderen Menschen. Mhm. Aber es gibt auch Fehler, wo wir schuldig werden. Genau. Die Bibel nennt die Sünde. Und die Vergebung von meinen Sünden durch Gnade von Jesus ist überwältigend für mich. Genau. Und
das ist ja wie wenn einem so eine Last weggenommen wird, oder?
Riesenlast.
So ein bisschen, wo man anhat, wenn man sich vielleicht schwer fühlt, dass dann zack, bumm, dass man merkt, hey, das ist jetzt weg, oder? Und man kann sich so lustig frei fühlen, oder?
Ja, genau. Ich bin wirklich nicht toleriert, ich bin geliebt. Mhm. Ganz tief und die Freude von Gott an der Erlösung und an der Rettung vom Sünder ist ja immens.
Ja, genau.
Dort haben wir ganz sicher grosse Freude, oder? Und ich habe das wirklich so dürfen für mich annehmen und in dieser Gnade leben, und das ist auch etwas, was ich mit meiner Gemeinde, ich bin ja Pastor, auch ganz stark, ich bezeichne die Gemeinde inzwischen wirklich als Raum von der Gnade. Die Kirche sollte ein Raum von der Gnade sein, und da muss man sich ein bisschen befassen damit, was das bedeutet. Aber es ist ja einfach der Raum, wo eigentlich der Ort, wo die Menschen der Gnade Gottes dürfen begegnen.
Schönes Bild, ja. Und von der Ewigkeit haben wir es jetzt ja schon auch ein bisschen gehabt. Du hast auch noch erzählt, dass du lange Zeit gar keine Lust gehabt hast auf die Ewigkeit, gell? Wie hat sich das so ein bisschen geäussert? Wie ist das gewesen?
Ja, du stellst so gute Fragen. Ja, es ist tatsächlich so, ich habe lange keinerlei Interesse an dieser Ewigkeit gehabt, weil ich ein sehr abstraktes Bild hatte von dem, was das denn ist. Ich habe gedacht,
das
wir sterben. Ja, und wir sind Seelen auf einer Wolke, so durchsichtige, halbreale Wesen, die mit Harfen auf einer Wolke irgendwelche klassische Musik, nichts gegen klassische Musik.
Das Bild begegnet mir aber noch viel, wenn ich so mit Menschen rede, ob jetzt Menschen, die glauben oder das nicht glauben, aber es ist noch recht präsent.
Ja, und das ist für mich etwas vom Langweiligsten, was ich mir könnte vorstellen.
Das glaube ich, ja.
Ich
nur für die Musiker cool vielleicht. Noch,
ja, aber die elektrische Gitarre ist auch nicht vorgekommen dort drin, ja, genau, und das Drum and Bass auch nicht, oder? Es ist wirklich schräg. Also ich habe einfach gedacht, ich hoffe, es ist besser als das, was ich mir vorstelle. Und dann habe ich vom C.S. Lewis, einen Namen, den wir schon mal erwähnt haben, jetzt einen Apologet, der nicht nur hochphilosophisch-theologische Sachen geschrieben hat, sondern auch ein exzellenter Geschichtenschreiber gewesen ist. Der hat die Narnia-Kindermärchen geschrieben, wo aber enorm viel Geld auch für Erwachsene.
Ja.
Und ich habe die letzte von dieser Serie gelesen, wo er beschreibt, wie die Welt zu einem Ende kommt. Der Ort, wo er Narnia nennt, kommt zu einem Ende und wird eingerollt wie ein Pergament, wie so eine Schriftrolle.
Ja.
Und dann kommen die Kinder in die Ewigkeit und sie merken am Anfang gar nicht, dass sie dort sind, weil sie ist derart ähnlich wie dort, wo sie herkommen. Und sie gehen immer tiefer in die Landschaft hinein, in den Bereich hinein, wo sie drin gekommen sind, nachdem sie gestorben sind, nachdem die Welt zum Ende gekommen ist. Und irgendwann merken sie, das sieht aus wie London, wo sie schon vorne gewesen sind. Und dann merken sie, das ist das wirkliche London. Das alte London war eigentlich nur eine Art ein Abbild oder ein Schatten von der wirklichen Wirklichkeit. Und das hat bei mir eine komplette Wende hervorgebracht. Ich habe dann natürlich die Bibel gelesen und gemerkt, die Bibel redet tatsächlich davon, dass die Ewigkeit ein physischer Ort ist, nicht einfach ein abstrakter, auf der Wolke nur schwabbeln, sozusagen, sondern ein Ort ist vom realen Leben, so wie wir es heute kennen, einfach ohne die Ungerechtigkeit, Leid und Schmerz und Tränen. Und bei mir hat das angefangen, eine riesige Freude auszulösen, dass ich mal eines Tages dort her darf. Und das ist ein Ort, wo es auch Kulturen gibt. Die Bibel redet davon, dass die verschiedenen Völker ihre Schätze an diesen Ort bringen und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Hautfarben. Das ist etwas, was in meiner Biografie schon immer wichtig war. Also die verschiedenen Kulturen. Es ist ein Ort, wo es Städte gibt. Also es gibt unterschiedliche geografische Lokalitäten, wo man kann von einem Ort zum anderen. Ich habe gemerkt, da gibt es Dimension Raum. Es gibt das Physische. Es wird gegessen.
Man hat wieder einen Körper.
Man hat einen physischen Körper. Darum ist Jesus physisch auferstanden, oder? So wie wir die Bibel verstehen. Und das hat bei mir ein völlig neues Bild gegeben von der Zukunft, wo ich plötzlich gemerkt habe, dort will ich hin.
Ja, man liest ja auch so Schriftstellen, wenn man sich ein bisschen besser in der Bibel auskennt, wie das goldige Jerusalem, die goldige Stadt. Das kann schon eine Sehnsucht auslösen. Oder man will an einen Ort gehen, wo es einfach noch mal ein bisschen besser ist als da, aber einfach eben ohne die ganzen negativen Sachen, wie Leid, Schmerz, Krankheit. Ja,
ja, ich glaube, das ist die beste. Ja. Also ich denke mir, weißt du, da gibt es den Sentis. Malediven werden noch dort sein und dann kann ich endlich, ich habe keine Zeit, um mit Malediven in die Ferien
ja,
gehen, verstehst du?
Dann kannst du endlich gehen.
Weil ich am Vollgas gebe, da in der Schweiz. Aber dann kann ich dann gehen.
Genau.
Oder?
Also und, für alle die, die jetzt nicht so reisen können, vielleicht gibt es dann mal noch Möglichkeiten.
Ja, und ich muss auch davon ausgehen, dass wir eigentlich weiter werden, weißt, schaffen. Schaffen ist schon etwas Positives.
Ja.
Und wir werden den sogenannten Kulturauftrag weiter ausführen, also das Bebauen und das Bewahren, die Verantwortung übernehmen für die Welt. Ich deute die Bibel oder interpretiere die Bibel so, dass auch Tiere werden dort sein. Eine Vegetation, Berge, Wasser, Steine, die Sterne, die Welt, wie sie ursprünglich geschaffen worden ist, aber eigentlich weiterentwickeln. Das gibt eine neue Erde, einen neuen Himmel, neue Erde. Und wir werden dort weitermachen. Und ich freue mich riesig drauf.
Ja. Du hast auch Gottes Ja zum Physischen erlebt, wie du mir erzählt hast. Musst du noch schnell erklären, was es mit dem auf sich hat?
Ja, ich habe mich sehr mit Sexualethik angefangen befassen als Pastor und Seelsorger. Und da habe ich etwas von den Katholiken gelernt, wo wir so im reformierten, freikirchlichen Evangelikalen nicht so kennen. Und zwar ist es Gottes grosse Ja zum Physischen. Und wir leben in einer Zeit, wo eher das Mentale priorisiert, oder? Und Gefühl von der Seele haben eine Priorität. Die sind natürlich sehr wichtig, das ist auch keine Frage.
Ja, ja,
aber in der Bibel haben wir ganz am Anfang Gott, der sagt, alles, was er erschaffen hat, das Physische, das ist gut, bis zu sehr gut. Da gehört das Essen dazu, da gehören komische Tiere wie Würmer dazu. Und ich denke, sehr gut, ja, scheinbar, oder? Und so weiter.
Aber wenn man sie vielleicht nicht unbedingt isst, jetzt gerade.
Genau,
gibt's vielleicht
ich könnte auf die verzichten. Ja. Aber Gott sagt sogar bei den Würmern. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Ja. Und das ganze Physische, also wir haben in der Bibel durchs Band und im Judentum haben wir ein riesiges, riesiges Ja, eine Höchwertung vom Physischen. Und der höhere Wert vom Physischen, auch vom menschlichen Körper, auch in seiner geschlechtlichen Gestalt, zieht sich durch und wird nicht verloren durch den Einzug vom Bösen im dritten Kapitel von der Bibel, wo wir haben. Also die Bibel verweigert sich einem grundsätzlichen Negativurteil über einen Körper auch vom Mensch und über dem Physischen, auch nachdem das Böse Einzug haltet. Das sehen wir an verschiedenen Stellen. Und das wird endgültig dann bestätigt durch die Mensch, Fleischwerdung Gottes, in der Menschwerdung von Jesus Christus. Und das hat mich schon tief, tief bewegt, dass Jesus Mensch wird. Das ist etwas, so zum Beispiel die Moslems null können einordnen. Das ist ein Affront, das ist ein Sakrileg. Und für uns ist es etwas vom Kostbarsten. Und dann leidet ja Jesus physisch, er stirbt physisch und er kommt physisch wieder zurück vom Tod. Man könnte ja denken, dass Gott sagt, ach, ich muss jetzt, also im Platonismus, also das ist eine philosophische, griechische Denkbewegung, könnte man sagen, oder Ideologie, da ist der Körper das Gefängnis von der Seele. Der Körper ist eine Last. Und es gibt verschiedene so Denkrichtungen, wo das körperlich eigentlich negativ wird. Und beim Sterben werden wir seelisch frei. Auf der Wolke. wenn wir das Bild von vorher hernehmen. Ja, genau. Da ist unsere Kultur tief geprägt, eigentlich von einer Leib- und physischen Feindlichkeit, muss man sagen. Das habe ich scheinbar aufgesogen. Und die Bibel sagt, nein, wir müssen das Physische positiv werten. Und der Super-GAU für mich war dann, als ich angefangen habe zu merken, die meisten Theologen gehen davon aus, dass Jesus selbst bei der Auffahrt seinen Körper nicht aufgibt. Also es ist nicht so, dass Jesus sagt, ich werde Mensch und ich erträge den physischen Körper so für 30 Jahre und dann stirbe ich und dann könnte er loswerden. Nein, ich muss dummerweise noch bei der Auferstehung, muss ich auch noch meinen Körper haben. Ah, ich verträge es fast nicht bei der Auffahrt. Spätestens dort werde ich meinen lästigen Körper los oder so. Das ist so das Bild, das man manchmal hat und das ist überhaupt nicht der Fall. Es scheint so, dass Jesus inkarniert Mensch bleibt, Gott Mensch. Ja. Und das heisst, das ist Gottes endgültige Ja und seine Höchwertig vom Physischen, auch vom Körper, vom Mensch.
Genau. Aber und das der hat, wird natürlich schon erneuert. Dann,
natürlich, ja. Der geheilte, der wiederhergestellte, der gesunde Körper. Wir sagen nicht, dass keine physischen Leiden vorhanden sind. Die Bibel ist sehr offen darüber. Mhm. Aber trotz der Leiden wird der Körper nicht negativ gewertet, grundsätzlich.
Ja.
Es ist nicht das Problem, dass ich einen Körper habe oder einen anderen Körper.
Ja, sonst könnten wir ja gar nicht funktionieren, auch hier auf der Erde.
Und ja, Gott beschenkt uns wirklich mit dem Lernen. Also der Körper hilft uns ja heimisch werden in dieser Welt. Und das Lernen, Ja und Danke sagen zum Körper, ist eine ganz wichtige Aufgabe von uns Menschen, dass ich anfange zu sagen, ich danke Gott, dass ich da sein darf, in diesem Raum mit dir. Es gibt uns eine Kontur, eine individuelle Gestalt, eine Adresse im Kosmos, im Raum. Ich weiss, wo du bist und wo du nicht bist. Ich
und
weiss,
ich würde dich auf der Straße erkennen, oder?
Es ist wie eine Adresse in Raum und Zeit, wo ich dann weiss, Beziehung zu dir ist möglich, weil du einen Körper hast. Ja, da gibt es ganz viel Tiefes, wo Gott uns beschenkt damit und ich habe einfach angefangen, das Bier ist besser geworden. Ich sage es wirklich gerne so. Ich habe gemerkt, ich geniesse das Essen, das physische Dasein, der Spaziergang, das mit dem Velo rumfahren, hat eine neue Qualität bekommen.
Weil du es bewusster machst.
Ja, ich merke, es ist etwas Gutes, es ist etwas, wo Gott Ja sagt dazu, ich darf auch Ja sagen dazu. Ich bin wie nochmal neu im Leben angekommen und ich geniesse das Physische in einer Art, wie ich das so vorher dann nicht gemacht habe.
Du hast schon einen weiten Einblick gegeben in den Zeitstrahl, in den Lauf, wenn wir jetzt aufs Hier und Jetzt kommen. Was beschäftigt dich so glaubensmässig jetzt oder so in deiner Beziehung zu Gott?
Ja, mich beschäftigt die Frage der Gerechtigkeit in dieser Welt schon sehr. Mhm.
Also, ein aktuelles Thema, ja.
Ja, also die Kriege, die jetzt gerade laufen, was ist mit denen, was ist mit dem menschlichen Leid, mit dem Mass von menschlichem Leid? Ich frage mich manchmal, wie unsere Eltern oder Großeltern mit diesen beiden Weltkriegen zu Schlag gekommen sind. Weil ich meine, wir erleben ja nicht einmal im Ansatz so viel Schlimmes, wenn man das Volumen anschaut. Und ich frage mich schon, wie geht das? Und mich beschäftigt einfach, was Gottes Gedanken sind darüber und was für einen Unterschied wir berufen sind zu machen im Leid von der Menschheit in dieser Welt. Das ist so das eine. Und das andere ist einfach, eben, wie können wir unsere Gemeinden als Räume von der Gnade gestalten, sodass die Menschen einfach anfangen zu sagen, wenn ich Probleme habe im Leben, wo gehe ich denn an? Dann gehe ich zu den Kirchen, dann gehe ich zu den Menschen, die Gott kennen. Und das ist leider nicht so häufig der Fall. Im Moment, mindestens in der Öffentlichkeit, ist das Bild ganz anders von den Kirchen. Da wird sehr viel Kirchenbashing gemacht. Und zum Teil leider zu Recht, muss man sagen. Aber ja, das interessiert mich. Also wie kommt eigentlich jetzt theologisch Ausdruck, was ist jetzt vom Reich Gottes, wo jetzt schon da ist, wo wir können sagen, das ist ein Zeichen von der kommenden Welt. Wie können wir das sichtbar machen, dass Menschen Hoffnung schöpfen?
Das ist ein Stück Himmel auf der Erde
ganz genau.
Bringen. Ja. Gehen wir doch schon in die Schlussrunde rein. Wenn du jetzt so zurückdenkst an den ganzen Strahl, deinen Weg mit dem Glauben, mit dem Gott, was löst das in dir aus?
Immense Dankbarkeit, das ist wirklich das Hauptgefühl. Und Freude. Die beiden Sachen. Ich bin so dankbar, dass ich glauben darf, dass ich vertrauen darf in den Gott. Und zwar nicht, weil ich jetzt das erarbeitet hätte. Es ist wirklich, ich darf es als Geschenk empfangen von ihm, wo seine Aufmerksamkeit auf mich gelenkt hat. Das staune ich einfach nur. Ja, das sind wirklich die Hauptgefühle.
Danke vielmals, Paul Bruder, haben wir da
einen Einblick
dafür bekommen, so in deine Glaubensgeschichte und in deine Geschichte mit dem Gott und vor allem, wie sich das Gottesbild im Laufe dieser Zeit verändert hat. Und da wünsche ich dir alles Gute weiterhin, nicht nur auf deinem Lebensweg, sondern auch auf dem Glaubensweg. Mögen noch viele gute, spannende Erkenntnisse dazukommen. Vor allem auch, dass sich die dann auch bewahrheiten dürfen in deinem Leben und in deinem Wirken. Also,
danke vielmals und ich kann nur sagen, gleichfalls.
Merci. Und ja, in dieser Serie gehen wir dann weiter mit einem weiteren Gast. Genau gesagt ist das Eliane Elmiger und ihre persönliche Glaubensreise. Und am Mick, da war wie immer der Karl Dittli. Bis zum nächsten Mal. Habt's gut. Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.